Das dritte Heilzeitalter streckt sich von Abraham bis Mose. Es beginnt mit der Berufung Abrahams, wie es in 1. Mose 12, 2 beschrieben ist. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham wird berufen, Vater des auserwählten Volkes Israel zu werden. Und aus diesem Volk soll schließlich der Erlöser kommen. Als Segen für alle anderen Völker. Hier wird Johannes 3, Vers 16 schon vorweggenommen. Also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur, also hat Gott Israel geliebt. Es gibt ja manche Leute, die werden richtig zornig, wenn man spricht über Israel als dem auserwählten Volk. Nun, wir müssen ihnen erklären, wisst ihr, oder wissen Sie, die Erwählung Israels, das bedeutet nicht die Verwerfung der anderen Völker. Aha, dann sind wir nicht einfach nichts. Nein, Gott hat Israel erwählt, um schließlich alle Völker zu segnen durch den Messias, der aus diesem Volk hervorkommen sollte. So muss man die Erwählung verstehen. Schließlich kommt Abraham ins verheißene Land. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zu Terebinth Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die erste Erscheinung Gottes im verheißenen Land fand statt in Sichem, da wo heute Nablus ist, die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Und da hat Gott mit Abraham den Bund geschlossen. Mit Verheißung des Landes Israel, des Landes Kanaan für die Nachkommen. In Galater 3, Vers 17 wird davon gesprochen. Dieses aber sage ich. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also der Vers bedeutet, Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Dein Sichem. Und diesen Bund hat er dann später immer wieder bestätigt gegenüber Abraham, dann gegenüber Isaak und Jakob. Aber dieser Bund steht fest und der kann nicht aufgehoben werden durch einen anderen Bund, den Gott am Sinai 430 Jahre später mit Israel geschlossen hatte. Der Segensbund Abrahams steht für sich. Wir sehen in 1. Mose 12 wurde der Bund geschlossen, in Kapitel 13 bestätigt, auch Kapitel 15, in Kapitel 17, da wird die Beschneidung noch hinzugefügt, Kapitel 22 und später gegenüber Isaak, Kapitel 26 gegenüber Jakob, 28, 35, ein von Gott bestätigten Bund. Das war im Jahr 2036 vor Christus, dieser Bund in Sichem mit Abraham. Aber es kam auch eine traurige Entwicklung. Nach diesem Anfang mit Segen Gottes. Abraham musste warten auf den verheißenen Nachkommen und es kam einfach keiner. 20 Jahre, immer noch keiner. Und schließlich entscheiden sich Abraham und Sarah, sich den Gesetzen der Heiden anzupassen. Es gab damals ein Gesetz, das sagte, eine Herrin, die kein Kind hatte, konnte die Sklavin, also eine zweite Frau, dem Ehemann geben und dann wurde das Kind aus dieser zweiten Ehe der Herrin zugerechnet. Sie wollten Gottes Wort umdeuten. Gott hatte Nachkommen verheißen und sie dachten, ja, vielleicht müssen wir das ein bisschen anders verstehen, als wie Gott das gesagt hat. Und so heiratet Abraham Hagar. Verhängnisvoll. Er bricht damit den Bund mit Adam. Der beinhaltete die Einehe. Und es gibt große Probleme in der Familie Abrahams. Isaak und Ismael aus diesen beiden Ehen, sie ertragen sich nicht. Hagar und Sarah haben Probleme miteinander. Und dann auch später gibt es Probleme in der Familie Isaaks. Jakob betrügt grausam seinen Vater. Es kommt zu einem tödlichen Streit zwischen Jakob und Esau. Jakob muss fliehen. Und dann lernt er, was es heißt, jemanden zu betrügen. Betrogen zu werden. Onkel Laban betrügt ihn so grausam. Er will seine Geliebte Rahel heiraten. Und nach der Heirat am Morgen stellt er fest, es war Lea, die ihm gegeben wurde. Ich meine, da würde jeder heute in eine psychiatrische Anstalt kommen. Und er musste weiterleben. Und Jakob heiratet schließlich 4 Frauen. Er bricht den Bund mit Adam. Es gibt Probleme in der Familie Jakobs. 10 Brüder hassen Josef. Auch die 4 Frauen streiten sich. Und die Tochter Jakobs, Dina, wird entehrt, geschändet. Was ist das für eine Familie? Das soll die Familie Verheißung sein und solche Dinge geschehen in dieser Familie. Und schließlich, Josef wird von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Was ist das für eine Familie? Man muss sich vorstellen, wenn das bei uns geschehen würde, die Brüder verkaufen einen der jüngsten Söhne nach Ägypten. Ruben, der Älteste, begeht Inzest. Und überhaupt, die 10 Söhne betrügen Jakob. Sie schicken ein mit Ziegenblut beflecktes Kleid von Josef und fragen, siehst du das? Ja, Josef muss etwas zugestoßen sein. Vater Jakob bricht zusammen. Aber er muss weiterleben. Juda begeht Hurerei mit Tamar. Und so kommt diese Familie unter Gottes Zucht. Eine schreckliche Hungersnot kommt über Kanaan. Aber durch Gottes Gnade kann schließlich diese Familie in Ägypten überleben. Die Zucht führt die Brüder Josefs zur Einsicht, sodass schließlich Josef die Zeit als gekommen sah, um zu sagen, ich bin Josef, euer Bruder. Aber es ist so schrecklich, diese Großfamilie wird in Ägypten durch Gottes Gnade bewahrt, aber deren Nachkommen, die sich sehr schnell vermehren und bald ein Volk werden, fallen in Ägypten in Götzendienst. Hesekiel 23 und Hesekiel 20 sagt ausdrücklich, dass sie in Ägypten den Göttern Ägyptens gedient haben. Und deshalb musste Gott dieses dritte Zeitalter mit Gericht abschließen. Und zwar lässt Gott Israel in die Hand der grausamen Ägypter fallen. Es kommt zu einer brutalen Sklaverei. Die Jungs werden dem Kindermord überantwortet, 2. Mose 1. Und so sehen wir, es begann mit Abraham. Er verließ den Götzendienst und es endet mit Abrahams Nachkommen. Sie fallen in den Götzendienst zurück. Wir kommen zum 4. Heißzeitalter von Mose bis David. In der Not der Sklaverei beginnen die Israeliten wieder zu dem wahren Gott zu schreien. Und so greift Gott ein. Gott richtet Ägypten durch 10 Plagen. Gott erlöst Israel, nachdem er Mose berufen hatte. Israel wird befreit und sie dürfen zurück ins verheißene Land. Auf dem Weg am Sinai schließt Gott mit Israel einen Bund. Die Israeliten dürfen die Stiftshütte bauen. Einen transportablen Tempel als Abbild des originalen Tempels im Himmel. Das irdische Volk Gottes sollte ein Stück Himmel auf Erden haben. Sie wandern durch die Wüste und nehmen schließlich unter Josua das Land ein. Gott segnet das Volk. Alle Segensverheißungen gehen in Erfüllung. Josua 21, 43 bis 45. Aber wir sehen auch, wie ganz früh der Niedergang eintritt. Noch bevor das Volk Israel das Gesetz, das sie mündlich gehört hatten am Sinai, schriftlich in Händen hatten, verfallen sie wieder in den Götzendienst Ägyptens. Sie verehren ein goldenes Kalb. Das entspricht dem Apis-Stierkult von Ägypten. Auch auf der Wüstenwanderung sind sie immer wieder ungehorsam. Und nachdem sie unter Josuas Land eingenommen hatten, lesen wir davon, wie sie 7-mal von Gott abfallen, während der Richterzeit, die 450 Jahre gedauert hatte, nach Apostelgeschichte 13, Vers 20. Ein trauriger Refrain im Buch der Richter heißt es 4-mal, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Nicht wahr? Gott hat ja Folgendes geplant. Er wollte ein Volk haben für sich. Und diesem Volk hat er als erstes Volk der Welt die Bibel gegeben. Zuerst die 5 Bücher Mose, dann das Buch Josua, das Buch Richter. Und durch die Bibel wollte Gott dieses Volk regieren. Israel hatte keinen König. Gott sollte ihr König sein. Und das hätte funktioniert, wenn alle auf die Bibel hören. Aber die Masse war nicht dazu bereit. Und darum hat alles nicht funktioniert. Die Richter waren keine kleinen Könige, sondern die Richter hatten die Aufgabe, in allen Fragen und Streitfragen, die aufkamen, die Antwort zu geben, die Gott in der Bibel gibt. Da war alles geregelt. Aber man war sehr modern, völlig relativistisch. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Oder wir müssen sagen, die Relativisten heute sind so altmodisch wie die damals. Und so realisierte das Volk Israel irgendwie das mit der Theokratie, mit der Gottesherrschaft, das funktioniert nicht. Nicht, weil diese Art des Regierens nicht gut wäre, sondern weil niemand gehorcht. Und so sagen sie schließlich zu Samuel, dem letzten Richter, wir möchten sein wie die anderen Völker. Wir wollen kein spezielles Volk sein unter Gottes Herrschaft. Gib uns einen König! 1. Samuel 8. 1. Samuel 8, Vers 7. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Gott wird verworfen. Und so kommt das Ende dieses Zeitalters. Gott greift ein mit Gericht. Hosea 13, 11. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Gott richtet Israel, indem er ihnen einen König nach ihrem Verständnis gibt. Saul. Aber dieser Saul wird zum Verhängnis für Israel und es endet in einem katastrophalen Krieg gegen die Philister, in dem Israel grausam geschlagen wird und große Teile des Landes an die Philister verliert. Der König fällt im Selbstmord als Gericht Gottes und die Philister nehmen seinen Leichnam und hängen ihn an die Stadtmauern von Bet-She'an. Hier sieht man noch den Tell der alten Stadt Bet-She'an an die Stadtmauer. So endet dieses Zeitalter mit der Leiche des Königs Israels an der Stadtmauer der Feinde Gottes. Schrecklich. Aber auch das war genau nach dem Schema ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung und schließlich ein Ende, das Gericht forderte. Wir kommen zum 5. Heilszeitalter von David bis Zedekia. Nun ist die Zeit gekommen für einen König, der ein Vorgeschmack sein sollte von dem König, den Gott einmal vorgesehen hatte für Israel, der Messias, der Sohn Gottes. Gott erwählt David als König und Stammvater des Messias, des Weltherrschers. Und in diesem Zusammenhang erwählt Gott die Stadt Jerusalem als seine Stadt, als Tempelstadt. 1. Samuel 13, 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Ein guter Anfang. 1. Samuel 13, 1. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. David erobert Jerusalem aus der Hand der Kanaaniter und baut dort seinen Palast. Er baut den Millo, eine gigantische Steinaufschüttung in der Davidstadt, die man heute wieder sehen kann. Und das war eine gewaltige Stützstruktur für seinen Palast, den man jetzt vor ein paar Jahren ausgegraben hat. Die mächtigen Steine des Davids Palasts sind jetzt plötzlich ans Licht gekommen. Und dort in diesem, als David in diesem Palast war, hat Gott mit ihm einen Bund geschlossen. In 2. Samuel 7 sagt Gott, dass er einen Plan hat mit ihm und seinen Nachkommen und dass aus dieser Linie der Messias kommen würde. Psalm 89,3 sagt es so: Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David meinem Knechte geschworen. Bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen und auf alle Geschlechter hinbauen deinen Thron. Am Ende der Heilsgeschichte wird ein Nachkomme von David als Messias über die ganze Welt regieren. Auf dem Thron in der Davidstadt. Hier sieht man das Kidron-Tal und hier den Südabhang des Tempelberges. Da war die Davidstadt, wo David seinen Palast hatte. Und da hat Gott diesen Bund mit David geschlossen. Aber es kommt auch schon früh zum Niedergang. Bereits im Leben von David sehen wir diesen Niedergang, wenn wir an die Geschichte mit Bathsheba denken und mit all diesen traurigen Geschichten in seiner Familie. Aber der hoffnungsvolle Salomo fällt schließlich ganz massiv im Götzendienst. Und er bricht den Adamsbund 999 Mal. Und als Folge davon, nach seinem Tod, spaltet sich Israel in zwei Nationen. Die 10 Stämme im Norden, die 2 Stämme im Süden mit der Stadt Jerusalem. Im Nordreich haben wir dann nur noch gottlose Könige. Und im Südreich meistens gottlose Könige. Wie ein Refrain lesen wir in der Bibel: Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und wir lesen davon, wie die Könige auf dem Thron Davids sterben und dann in der Davidstadt begraben werden, immer wieder. Hier hat man die Königsgräber gefunden in der Davidstadt. Da wurde David und seine meisten Nachkommen auf dem Thron beerdigt. Hier sehen wir die 19 Herrscher des Nordreiches, von Jerobeam bis auf Hosea, alles Gottlose. Der erste, Jerobeam der Erste, hatte, weil er nicht wollte, dass seine Leute weiter nach Jerusalem zum Tempel gehen, hatte eine Alternative geschaffen, in Dan, ganz im Norden, und im Süden in Bethel. Und da hat er goldene Kälber aufstellen lassen. Man fällt wieder zurück in den Götzendienst Ägyptens. Und das Höhenheiligtum von Jerobeam in Dan hat man gefunden. Das ist die originale Plattform, auf der das goldene Kalb von Dan war. Und auch den Altar dabei, alles ist ans Licht gekommen. Und alle weiteren Generationen sind auf diesen Götzendienst hineingefallen, mit dem Jerobeam alle Könige sündigen machte, wie die Bibel das ausdrückt. Hier sehen wir die 20 Herrscher des Südreiches, von Rehabeam bis auf Zedekia. Und nur diese wenigen in Grün: Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und schließlich Josia waren gläubige Könige. Und unter ihnen konnte Gott immer wieder eine Reformation, eine Erneuerung wirken. Aber schließlich war alles nur noch gottlos und das Gericht war unvermeidlich. Gut, zuerst das Gericht über die 10 Stämme. Im Jahr 722 kam es wie Donnerschläge. Der Untergang des Nordreiches. Die assyrische Weltmacht kommt und schlägt alles zusammen. Die Israeliten werden nach Assyrien in den heutigen Nordirak deportiert. Das Südreich besteht weiter, aber schließlich ist es unumgänglich. 606 bis 582 kommt es zum Untergang des Südreiches. In mehreren Kriegen verwüstet Nebukadnezar Nebukadnezar alles. Die Juden werden nach Babylonien in den heutigen Südirak weggeführt. Und damit kommt es zum Ende des Königreiches der Söhne Davids. So wie Gott das in 2. Samuel 7 David gesagt hatte: Wenn deine Söhne nicht gehorchen werde, werde ich sie züchtigen. Im Jahr 586 wird Jerusalem, die Königsstadt des Messias, zerstört und der Tempel in Staub und Asche gelegt. Alles ist am Boden zerstört. Wo sind die Verheißungen Gottes geblieben? Sagt Psalm 89. Aber es musste so kommen. Nach dem guten Anfang mit David und dieser traurigen Entwicklung des Hauses Davids kam es zum Gericht über das Haus Davids und über das Judenvolk. Und da begann das sechste Zeitalter, die Zeiten der Nationen. Ich war in Daniel 1,1, haben wir das Jahr 606 vor Christus. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Juda wurde ein Satellitenstaat, ein abhängiger Vasallenstaat von Babylon. Welche Demütigung! Das auserwählte Volk wird ein unterworfenes Volk der gottlosen Heiden. Aber es war Gottes Wille. Und schließlich musste Zedekia dem Nebukadnezar einen Treueschwur ablegen. Und zwar beim Gott Israels. 2. Chroniker 36, 13 spricht von diesem Schwur. Und in Hesekiel 17 nennt Gott diesen Schwur meinen Bund. Der Bund Gottes mit Zedekia. Das war der Beginn der Zeiten der Nationen, wo nicht das Volk Israel regieren sollte, sondern die Heidenvölker bekommen die Herrschaft, weil Israel unwürdig war, die Weltherrschaft zu kriegen. Nun, weil der Bund mit Zedekia so unbekannt ist, lesen wir aus Hesekiel 17, 11. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, gemeint ist Zedekia, genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre, auf dass es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf dass es bestände. Aber er empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Rosse und viel Volks gäbe. Wird er gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen? Da er den Bund gebrochen hat, sollte er entrinnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Und dann in den weiteren Versen sagt Gott, er hat meinen Bund gebrochen. Das ist der Bund mit Zedekia und der bedeutete, jetzt ist Israel den Heidenvölkern unterworfen. Es ist nun die Zeit der Heiden. Und Israel muss diese Oberherrschaft anerkennen. Aber Zedekia hat sich aufgelehnt und damit hat er den Bund gebrochen. Unter den Weggeführten war ein junger Mann, wohl im Teenageralter, Daniel. Und er wurde von Gott zum Propheten eingesetzt. Als Nebukadnezar einen beunruhigenden Traum hatte, konnte nur er den Traum erzählen und deuten. Und da hat er dann dem König erklärt, dass dieser Traum bedeutet, dass Gott nun den Heidenvölkern die Herrschaft übergeben hatte. Und jetzt als Ersten dem König Nebukadnezar. So sagt er in Daniel 2, 37, du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Er sollte der erste Herrscher sein in diesen Zeiten der Nationen. Aber später hatte Daniel einen Traum Und da sah er alle vier großen Weltreiche der weiteren Geschichte. Dargestellt als Tiere, Daniel 7. Zuerst sah er einen Löwen mit Adlersflügeln, der kam aus dem Weltmeer hervor. Das bedeutet das Weltreich Babylon, dem Israel unterworfen sein sollte. Danach kam ein gefräßiger, plumper Bär. Das bedeutet das nächste Reich, Medo-Persien. Und danach kam ein schneller Leopard mit Flügeln und mit vier Köpfen. Das sollte das Reich von Alexander dem Großen sein, das griechische Reich. Und später eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern, das römische Reich. Und dann blickte Daniel nach oben und sah mit den Wolken des Himmels den Menschensohn, den Messias kommen, der dann das Reich Gottes aufrichtete. Und so war klar, also das sechste Zeitalter ist das Zeitalter der vier großen Weltreiche und dann kommt das künftige Weltreich des Messias, das zukünftige Zeitalter. Dieses Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Also die Zeiten der Nationen, das müssen wir uns merken, bestehen aus Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. So haben wir das hoffentlich in der Schule gelernt. Und dann soll das Reich Gottes kommen. Als siebtes Zeitalter. Jetzt müssen wir aber das Römische Reich noch ein bisschen genauer anschauen. Später in der Offenbarung sieht Johannes noch einmal dieses vierte Tier von Daniel mit den 10 Hörnern. Und da wurde ihm erklärt in Offenbarung 17,8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und da wurde klar, es gibt drei Phasen. Das Römische Reich war, ist nicht, wird heraufsteigen. Und erst dann kommt das Reich Gottes. Nun, wir wissen, es war einmal ein römisches Reich. Und es war kein Märchen, nicht wahr? Es war Geschichte. Und damals kam der Messias zum ersten Mal. Geboren in Bethlehem unter Kaiser Augustus. Und dann haben wir gehört in der Schule, um 476 kamen dann die Barbaren aus, jetzt hätte ich fast gesagt Deutschland, also aus dem Norden und aus dem Osten, und drangen in das weströmische Reich ein und lösten es von innen her auf. Zersplitterten es in viele Königreiche. Aber das oströmische Reich, es schrumpfte zwar, aber es blieb bestehen noch lange, bis 1453. Und dann kam der Ansturm der Muslime, der Türken, und das oströmische Reich fiel. Aber schon lange zuvor, um 800, hat Karl der Große den Westen wieder geeint. In großen Teilen das Heilig Römische Reich. Und das hat sich dann weiter fortgesetzt über die Ottonen und in der weiteren Zeit zum ersten Mal dokumentarisch belegt im 16. Jahrhundert nannte man dieses Reich das Heilig Römische Reich deutscher Nation. Und das hielt über Jahrhunderte hinweg große Teile von Europa zusammen. Aber dann kam diese Geschichtsstunde, als Kaiser Franz 1806 die Krone freiwillig ablegte. Und da war das Heilige Römische Reich Deutsche Nation am Ende. Aber zwei Jahre vorher hatte Napoleon dem Papst die Krone entnommen und sich selbst aufgesetzt. Er wollte das Römische Reich nochmals neu formieren und darum die ganzen Kriegszüge bis nach Russland. Aber in der Schlacht von Leipzig 1813 war sein Schicksal besiegelt. Im kommenden Jahr hat das französische Parlament Napoleon endgültig beseitigt. Und dann gab es kein römisches Reich mehr. Da war wirklich, ist nicht Wahrheit. Und dann hatten wir die Zeit des Nationalismus. Jeder war stolz. Wir sind Deutsch, wir sind Schweizer, wir sind Französisch und so weiter. Europa innerlich gespalten. Das, was so lange geeint war. Und diese innere Spaltung wurde immer schlimmer und erreichte einen ersten katastrophalen Höhepunkt im Ersten Weltkrieg mit über 20 Millionen Toten. Und einige Jahre später nochmals ein Aufbäumen, Zweiter Weltkrieg mit vielleicht 70 Millionen Toten. Und Europa war am Boden zerstört 1945. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich und hat 1946 an der Uni Zürich diese Rede gehalten. Let Europe rise! Lasst Europa aufstehen! Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als das 300 Millionen Männer und Frauen und so weiter, hat alles erklärt. Und da ging es los. 1957 römische Verträge. Mehrere Nationen rückten zusammen, überstaatlich. Und das entwickelt sich weiter. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, Europäische Gemeinschaft, noch später Europäische Union. Und da war man schon auf 15. Es ging weiter. 27 Nationen, es soll noch weitergehen. Was steht hier auf? Nun, das haben die Europavisionäre schon längst erklärt. Emil Luss sagt in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz, Dr. Franz Blankart, ein Europabefürworter, das gibt es also auch in der Schweiz, der sagte im Blick auf das neue Europa, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Ja, das Römische Reich kommt, wird heraufsteigen aus dem Abgrund. Und da könnte es einen schaudern. Abgrund, auf Griechisch Abyssos, ist in Römer 10 das Wort für das Totenreich. Und effektiv aus dem schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, aus der Asche des Zweiten Weltkrieges, erhob sich das neue Europa als geeintes Europa. Und wir wissen, in dieser Zeit nach der Offenbarung wird der Herr Jesus zum zweiten Mal kommen als Richter der Welt, um das Reich Gottes in Gerechtigkeit zu errichten. Das künftige Zeitalter. Aber Gott hatte Daniel noch mehr geoffenbart. Er hat ihm einen Zeitplan mit 70 Jahrwochen für Jerusalem aufgestellt. Das soll sich auf dieses sechste Heilszeitalter beziehen. Eine Jahrwoche bedeutet 7 Jahre. Also 70 Jahrwoche sind 490 Jahre. Und da sagt Gottes Wort in Daniel 9,25, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zu Daniels Zeit war Jerusalem in Staub und Asche, aber dann kam ein Erlass zum Aufbau in Nehemia 2. König Artaxerxes erlaubt, dass die Stadt aufgebaut werden darf. Und von da an konnte man rechnen. 7 Jahrwochen, dann war Jerusalem wieder vollständig eine Stadt. Nach 49 Jahren. Und dann kamen die 62 Jahrwochen und dann musste der Messias als Fürst kommen. Wir können das jetzt umrechnen, weil die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage nach Offenbarung 11. Also, 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und das passt effektiv genau hinein zwischen dem Erlass in Nehemia 2, Nissan, März, April 445 vor Christus, bis Palmsonntag, als der Herr Jesus im Monat Nissan 32 nach Christus als Fürst nach Jerusalem einritt. Auf den Tag genau hat sich das bewahrheitet. Diese 49 Jahre waren eine schwere Zeit. Die Feinde bedrohten die Juden ständig, aber sie konnten rechnen, wann der Messias kommen wird, als Fürst. Geht alles schön auf. Wir können wirklich beweisen, dass der Herr Jesus der Messias ist. Der erste, der das so auf den ganz exakt nachgerechnet hatte, war Sir Robert Anderson. Das war im 19. Jahrhundert der Chef von Scotland Yard. Gläubiger Mann. also der oberste Kriminalpolizist von England. Ja, und dann geht aber die Prophetie weiter. Und nach den 62 Jahrwochen, ich war zuerst die 7, dann die 62. Nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nun, es wird nicht gesagt, wie viel später. Aber heute wissen wir, das war 5 Tage nach dem Einzug als Fürst. Am Karfreitag wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Ausgerottet. Und er sollte kein Weltreich aufrichten. Nichts haben. So hat sich das alles erfüllt. Aber wir hier nochmals diese 69 Jahrwochen sehen und dann das Kreuz. Jetzt bleibt doch noch eine 70. Jahrwoche. Im Ganzen spricht ja Gott von 70 Jahrwochen. Das sind also nochmals 7 Jahre. Jetzt könnten wir das rechnen. 32 plus 7, das gibt ja 39. Dann soll das Reich Gottes kommen. Jetzt haben wir aber ein Problem, oder? Das stimmt nicht. Ja gut, aber wir waren ein bisschen vorschnell. Lesen wir doch einfach die Bibel, wie sie da steht. Wir haben gelesen, der Fürst kommt, dann wird der Messias ausgerottet und jetzt lesen wir weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ja, im Jahr 70 haben dann die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Das hat sich genauso erfüllt. Ja, jetzt lesen wir weiter. Der Herr Jesus hat ja schon in der Ölbergrede in Lukas 21, Vers 24 gesagt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, weggeführt werden unter alle Nationen, Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also das Reich Gottes sollte nicht sofort kommen. Das geht noch lang. Also, jetzt kommt da noch etwas dazu. Die Juden müssen ja zuerst mal noch unter alle Nationen zerstreut werden. Und dann geht es weiter. Vers 26. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das haben wir gelesen. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, fest beschlossen von Verwüstungen. Aha. Ja, der Bibeltext sagt ja selbst, da kommt noch etwas Langes. Bis ans Ende Krieg und Verwüstungen. Bis in die Endzeit. Also das Reich Gottes soll gar nicht sofort kommen nach Daniel 9. Und das ist auch so gekommen. Hier sieht man all die Jahrhunderte bis ins 20. Jahrhundert. Jerusalem wurde ständig von Heidenvölkern zerstört, bekriegt. Zerstört, bekriegt, zerstört, bekriegt. Bis in die Endzeit. 1967 war noch der Sechstagekrieg. Nun, was ist die Endzeit? Nach der Bibel, nach Ezekiel 38,8, ist die Endzeit, wissen wir jetzt, haben wir am Freitag gehört, die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehrt ins Land der Väter. So. Jetzt wissen wir das genauer. Also da ist eine lange Zeit von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit und dann kommen die Juden zurück. Und wir wissen jetzt auch, ab 1882 hat das begonnen. Kehrten sie zurück. Und jetzt lesen wir einfach weiter in Daniel 9. Und er, das ist gemeint, dieser kommende Fürst, von dem wir schon gelesen haben in den Versen davor, der kommende Fürst wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Ach, jetzt kommt die letzte Jahrwoche. Aber die ist ja hinausgeschoben. Da wird der kommende römische Fürst einen Bund schließen mit den vielen, im Buch Daniel immer die Masse des jüdischen Volkes, für eine Jahrwoche. So, jetzt geht das Schema auf. Und dann wird erklärt, in einem weiteren Vers, dass diese 70. Jahrwoche dann zweigeteilt ist, also in 3,5 und 3,5 Jahren. Und dann wird da ein Gräuel aufgestellt werden und ein Verwüster wird kommen und alles nochmals vernichten. Und dieser Verwüster ist in anderen prophetischen Stellen der König des Nordens oder der Assyrer, Daniel 11, Joel 1 und 2, Jesaja 28, 29 und so weiter. Jetzt ist das also folgendermaßen. Der Antichrist wird da, also ich muss so sagen, der kommende römische Fürst wird mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Das römische Reich formiert sich heute und die werden dann einen Bund schließen mit Israel und in dieser Zeit wird der Antichrist auftreten. Und der wird dann nach 3,5 Jahren ein Gräuelbild, ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen. Und dann wird die große Drangsal nach Matthäus 24, 20 losgehen. Der schrecklichste Weltkrieg aller Zeiten. Und dann kommt das Ende. Der Jesus wird als Richter der Welt kommen und wird das 6. Zeitalter mit weltweitem Gericht abschließen. Und so war das auch alles ganz nach Schema. Im 6. Zeitalter. Jetzt sind wir schon ganz am Schluss. Das 7. heißt Zeitalter, das 1000-jährige Reich. Der Jesus wird kommen und wird das Reich Gottes aufrichten. Für 1000 Jahre. Und da wird der neue Bund mit Israel geschlossen. Die ganze Welt kommt unter Gottes Segen. Der Teufel wird gebunden. Aber die Bibel zeigt uns, die Generation, die dann geboren werden, die werden nicht automatisch bekehrt sein. Das ist wie mit bei unseren Kindern. Die sind ja nicht automatisch bekehrt. Und da werden viele nur heuchlerisch sich der Regierung des Herrn Jesus unterwerfen. Und nach 1000 Jahren, sagt Offenbarung 20, wird der Teufel nochmals losgelassen. Und wird all die, die sich nicht bekehrt haben, zu einer letzten Rebellion gegen Gott versammeln. Und dann wird Feuer vom Himmel kommen und wird sie vernichten. Und so schließt auch dieses letzte Zeitalter mit Gericht ab. Und dann kommt der Tag der Ewigkeit, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und jetzt müssten eigentlich alle enttäuscht sein von diesem Vortrag. Jetzt haben wir die ganze Heilsgeschichte angeschaut, all diese Bündnisse, all diese Heilszeitalter und wir haben kein Wort über die Versammlung Gottes gehört. Es geht doch nicht. Ja, ich habe das extra so gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Die Zeit der Gemeinde wird in Epheser 3, Vers 21 genannt, das Zeitalter der Zeitalter. So in der alten Elberfelder, korrekt übersetzt, in der revidierten ist es falsch. Also in der alten ist richtig. Das heißt das herrlichste Zeitalter. Aber der Epheserbrief sagt, diese Zeit war ein Geheimnis im Alten Testament. Gott hat das nie geoffenbart. Das hat er von Ewigkeit in seinem Herzen aufbewahrt. Und verschwiegen. Auch die Engel wussten nichts. Die Propheten wussten nichts. Und erst als der Herr Jesus sein Werk vollbracht hatte und dann der Heilige Geist kam, da hat Gott das geoffenbart. Und Gott hat das in diese lange Zwischenzeit hineingefügt, wo Krieg und Verwüstung über das irdische Volk Israel kam. Und da kam das Geheimnis der Gemeinde hinein. Ich meine, wir sehen in Daniel, da ist eine lange Zeitperiode. Zwischen 69. und 70. Woche. Aber das Neue Testament sagt, und das ist das Zeitalter der Gemeinde. So ist das Geheimnis Gottes in die Zeiten der Nationen hineingeschoben. Und jetzt wäre das natürlich ein Vortrag für sich. Die Geheimnisse in den Paulusbriefen, die 8 Geheimnisse, die haben alle mit der Herrlichkeit der Versammlung Gottes zu tun. Und da wird deutlich, die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes ist das Höchste in den Ratschlüssen Gottes mit dieser Schöpfung. Und das hat Gott hier eingeschoben. Als eine totale Überraschung für Menschen und für Engel. Denn niemand wusste das. Und der Heilige Geist kam auf Erden, um in der Gemeinde zu wohnen am Pfingsttag. Aber sehen wir, Die 69. Jahrwoche war am Palmsonntag abgeschlossen. Und dann erst kam das Zeitalter der Gemeinde. Und eines der Geheimnisse in den Paulusbriefen sagt, dass der Herr Jesus wiederkommen wird zur Entrückung. Und dann wird der Heilige Geist mit der Brautgemeinde in den Himmel gehen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und so wird das Zeitalter der Gemeinde abgeschlossen werden. Aber natürlich vor der 70. Jahrwoche. Gott hat die Zeit mit Israel stoppen lassen und da hat er die Gemeinde eingefügt. Jetzt ist es eigentlich völlig klar, wenn jemand sagt, die Entrückung wird die vor der Drangsal stattfinden. Natürlich! Ist ja ganz logisch. Das muss, genauso wie Pfingsten, der Heilige Geist kam nach der 69. und dann der Heilige Geist geht vor der 70. Jahrwoche. Das ist dieser Einschub, dieses Geheimnis. Und dann geht die Zeit mit Israel weiter. Und so können wir wirklich, das möchte ich noch zum Schluss lesen, in dieses Lob des Apostels Paulus einstimmen in Römer 11. Am Schluss, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da müssen wir doch staunen über die Pläne Gottes und wie alles so ineinander hineingreift und stimmig ist bis zum Letzten. Und wenn dann jemand sagt, ja, vergesst das mit Dispensationalismus, das ist eine Erfindung. Man sagt, nein. Dann sind ja die Augen geschlossen für diese ganzen Pläne Gottes, die uns ja im Wort geoffenbart sind. Wir haben das ganze Wort und so dürfen wir jetzt auch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen.